Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder Zeit für die Quartalszahlen von Holy & Loki zum Midcap-LBO-Markt. Diesmal zum vierten Quartal 2025. Und weil mit dem vierten Quartal auch immer ein Jahr zu Ende geht, schauen wir gern auch auf den LBO-Jahrgang 2025 zurück. Mit dabei, das kennt ihr, ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Bastian.
Ja, und natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei. Und zwar schon wieder eine Dame. Sie hat ihr Handwerk im Leverage Finance bei der UniCredit gelernt, ist 2019 dann auf die Fundseite zu Apera gewechselt, zunächst noch als Associate. Und mittlerweile ist Eva Halbritter bei Apera Partnerin und das darf ich, glaube ich, sagen, ein sehr bekanntes Gesicht im Markt mit klaren Meinungen. Willkommen in der Runde, Eva. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Bastian, hallo Thorsten.
Ja, ich habe gesagt, wir blicken heute zurück auf das Jahr 2025. Wir schauen aber natürlich auch auf die aktuelle Lage und wir versuchen auch so ein bisschen eine Erwartung für das laufende Jahr zu bilden. Zu Beginn aber, Eva, würde ich vorschlagen, sprechen wir mal ein bisschen über Apera. Du bist ja seit 2019 dabei. Jetzt ist seit kurzem Franklin Templeton euer neuer Mehrheitseigentümer. Ist das irgendwie spürbar? Macht das irgendeinen Unterschied?
Sehr gute Frage. Ich würde die ganz klar mit Jein beantworten. Ja. Natürlich muss man hier sehr stark differenzieren. Ja. Auf der einen Seite, glaube ich, macht es einen sehr, sehr großen Unterschied für uns von einer Plattformperspektive aus. Sprich, wir haben hier vor allem auf der Fundraising-Seite natürlich sehr, sehr viel Unterstützung durch das große Netzwerk, was Franklin Templeton hier mitbringt. Sehr, sehr viele Mitarbeiter, die überall in der Welt mit uns das Fundraising begleiten können und auch natürlich von einem Plattformgedanken aus gesehen. Also sprich, der Markt konsolidiert sich auf der Debt-Seite sehr, sehr stark. Es geht immer mehr um Effizienzen in diesem Markt und in diesem Geschäft. Und hier hoffen wir uns natürlich auch Skaleneffekte, um dann auch effizienter unsere Produkte anbieten zu können. Wo es auf der anderen Seite aber weniger Unterschied macht und deswegen auch das Nein in dem Jein, ist auf der Deal-Seite. Weil hier geht eigentlich alles weiter, wie es bisher bekannt ist von Apera. Ja, das Setup bleibt das gleiche. Wir sind nach wie vor ein Player für den Lower Mid-Market. Wir haben das gleiche Team und für uns auch ganz, ganz wichtig, das gleiche Investment-Komitee. Hier gibt es also keine Änderung. Das heißt, hier gibt es eigentlich das Gewohnte weiterhin und wir knüpfen einfach da an, wo wir auch vor der FT-Transaktion aufgehört haben.
Okay, das heißt, Thorsten, wenn man jetzt mal das Nein nimmt aus dem Teil von Evas Antwort, muss man eigentlich sagen, für euch wurscht. Also beobachtet ihr solche Veränderungen im Gesellschafterkreis oder ist euch das tatsächlich einfach egal?
Also ehrlich gesagt, wir haben es gelesen, wir haben es registriert, aber ehrlich gesagt, fürs Tagesgeschäft, wie es Eva gerade gesagt hat, macht es für uns keinen Unterschied. Ich glaube, die handelnden Personen sind, wie Eva es gesagt hat, unverändert. Von daher, also man liest es, man hat das Wissen, aber fürs Daily Business und für die Finanzierungsanfrage, die wir morgen vielleicht in Richtung Apera richten, da macht es keinen Unterschied.
Okay. Was bei euch ja auch neu ist, Eva, ihr habt einen Senior Fund. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ist das jetzt ein Wettbewerber zu den Banken oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Deswegen ja, natürlich. Was ist die Idee von dem neuen Produkt? Wir haben natürlich über die letzten Jahre sehr, sehr viele Transaktionen gesehen, die uns gut gefallen haben, wo wir aber einfach keine Chance hatten. Wenn ein Sponsor eine konservative Struktur möchte, dann ist oft kein Grund, dann den Aufpreis auch für eine Unitranche zu bezahlen. Ja. Und deswegen haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie können wir denn solche tollen Transaktionen eigentlich auch in unser Portfolio holen? Und daher kam die Geburt des Senior Loan Funds, der jetzt sein First Close vor kurzem hatte, wo wir jetzt auch wirklich richtig ins Fundraising starten. Und hier ist es auch wichtig, auch mit Blick Richtung Thorsten und seinen Kollegen, das ist jetzt nicht eine Unitranche einfach nur billiger gemacht, sondern tatsächlich sind es einfach wirklich konservativere Strukturen, auch für den Lower Mid-Market, ganz klar als Target, alles aber aus einer Hand. Das heißt, wir haben hier keinen Club und auch ohne Tilgungen hier in dem Fall.
Okay, ja, das wäre ein wichtiger Punkt. Also ihr nehmt niemanden sonst mit rein. Ihr seid nicht einfach wie eine andere Bank im Konsortium, sondern ihr wollt die Geschichte nach wie vor alleine machen.
Genau, das ist eigentlich die Idee zu sagen, man kann schon unabhängig mal vom Leverage oder der Struktur Sachen, die bei der Unitranche ein Vorteil sind, in diesem Financing mitbringen. Ja, das ist die Schnelligkeit eines Funds, das ist eben die Tilgungslosigkeit eines Funds und das ist auch die Fähigkeit, nur mit einer Partei dann zu sprechen am Ende, ja, was ja doch auch die Schnelligkeit, gerade auch im Sinne von Bind-Build oder Änderungen im Markt, sehr, sehr vorteilhaft sein kann.
Kann man sich vorstellen, dass ihr vielleicht auch Deals macht, die ein bisschen zu groß für euch sind, wo ihr am Anfang diesen Vorteil der Schnelligkeit ausspielt und hinten raus dann vielleicht doch einen Teil syndiziert oder auch nur an einen einzelnen Spieler abgibt? Oder ist das überhaupt nicht Teil des Konzepts?
Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht die Strategie. Wir sind ja generell auch so, dass wir eher Sole-Lender sind, gerne immer in der Partnerschaft natürlich mit den First-Out-Banken, ja, in der Folo-Struktur, das schon im Unitranche-Bereich. Aber hier im Senior sollte es eigentlich weniger die Idee sein, das zu teilen, sondern wirklich aus einer Hand, um auch die Schnelligkeit da zu bewahren. Theoretisch wäre es möglich. Es gibt Jurisdiktionen wie zum Beispiel Frankreich, wo das natürlich üblicher ist, etwas zu teilen oder später zu syndizieren, aber es ist ganz klar nicht das Target für uns.
Wenn du dir das anschaust, Thorsten, finanzieren wie eine Bank, aber aus einer Hand, klingt erstmal schön. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile aus deiner Sicht von einer solchen Struktur gegenüber Bankenkonsortien?
Also ich glaube, die wesentlichen Punkte hat Eva gerade aufgezählt. Ich glaube, ehrlich gesagt, der letzte Punkt.
Das waren ja nur die Vorteile.
Ja. Ja, ich komme nochmal ganz kurz zu den Vorteilen, dann sage ich auch zu den, naja, vielleicht nicht Nachteilen, sondern eher den Punkten, wo vielleicht dann die Banken vielleicht ein bisschen stärker sind. Ich glaube halt, dieses letzte Thema, was Eva angesprochen hat, dieses Thema Sole-Lender zu sein und auch das Exposure mitgehen zu können. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht fast der wichtigste Punkt, weil man hat dann halt auf der anderen Seite eine Partei sitzen und es gibt ja viele Situationen, wo Sponsoren auf uns zukommen und sagen, wir suchen hier einen Leverage, aber der muss jetzt nicht im Bereich Unitranche sein und wenn wir ein bisschen günstiger das machen können, wäre es uns auch recht. Dann ist ja eigentlich das genau die Lösung dafür. Nur, man hat halt wirklich nicht die Komplexität, dass man jetzt mit 4, 5 Leuten sich abstimmen muss, sondern auch dann mit einem Counterpart dann auch beim Bild begleiten kann. Halt ein bisschen weniger stark, wie man es machen könnte, für eine höhere Marge mit Blick auf das Unitranche-Produkt. Ich glaube, wenn man es halt vergleicht mit klassischen Banken, also ich denke, es ist halt immer noch ein Tick teurer. Es ist näher dran, aber dass man jetzt 1:1 das Bankpricing mitgeht, das habe ich halt in den seltensten Fällen gesehen. Ich glaube, was halt schon der Fall ist mit Blick auf Banken und wo auch Banken halt wirklich stark punkten, das ist halt, wenn es um Sonderthemen geht, wie zum Beispiel Avale, Betriebsmittellinien und so weiter. Wenn es eine Saisonalität gibt, man braucht dann eine sehr hohe RCF, um dann mitgehen zu können. Ich glaube, das sind Punkte, da können halt Banken immer noch sehr stark punkten. Da kann halt ein Fund jetzt nicht 1:1 mithalten, aber so per se ein Produkt zu haben, wo man halt günstiger ist, aber dementsprechend auch was Ähnliches machen kann zum Bankprodukt und ein hohes Exposure machen kann, ist super interessant.
Avale, Eva, kann man über Versicherungen auch abbilden und an RCF basteln, die Debt Funds ja auch. Ist das tatsächlich nach wie vor ein Nachteil oder habt ihr das in den Griff gekriegt?
Nee, ich glaube, da muss ich Thorsten tatsächlich zustimmen. Es gibt jetzt mehr, gerade auch im letzten Jahr, so Themen wie Backup-RCFs, glaube ich, wird auch deutlich häufiger angefragt, dass man aus dem Fonds heraus eine Art Delayed-Draw-RCF anbietet, der aber dann nicht wie ein richtiger, echter RCF funktioniert. Das heißt, man hat begrenzte Rückzahlungs- und Wiederziehungsbedingungen. Ja, das ist so ein bisschen ja eine Krücke dahin zum RCF. Aber ich glaube, wie Thorsten richtig sagt, es wird auch Transaktionen geben, die ganz klar auf der Bankenseite bleiben werden. Und da sind genau Avale und eben auch größere RCFs das Stichwort, wo man sagen muss, da sind wir Fonds einfach klar im Nachteil, weil es operativ auch viel zu schwierig ist, das abzubilden für uns.
So, jetzt wollen wir es ja gar nicht im Senior Fund verlieren. Wir haben eigentlich eine andere Aufgabe, wollen aber Thorsten vorher nochmal kurz über Apera sprechen. Das ist ein ziemlich aktiver Spieler im Markt und hat ja eine ganze Menge anzubieten. Wie schaust du auf Apera als potenziellen Finanzierer in den Deals, die ihr bestücken müsst?
Ich glaube, Apera sind so 2, 3 Punkte, die sind wirklich besonders und die sind auch für uns extrem interessant. Ich glaube, auf der einen Seite die große Bandbreite, die Apera mitgehen kann, dass man wirklich Transaktionen sich anguckt, die auch deutlich im einstelligen EBITDA-Bereich sind. Das ist vielleicht manchmal nicht mehr ganz der Sweet Spot, aber es ist zumindest ein Business, in dem wir auch unterwegs sind und wo wir auch mit Apera-Transaktionen gemacht haben, was für uns sehr interessant ist. Dass man auf der anderen Seite aber auch wirklich große Transaktionen begleiten kann, was wir auch gemeinsam gemacht haben, ja. Also einmal die Bandbreite ist super wichtig und ich finde halt ehrlich gesagt, man hat halt bei den unterschiedlichsten Fonds so mit der Zeit dann auch ein gewisses Gefühl dafür, wo findet eine Entscheidungsfindung statt und wie stark kann sich auch der lokale Ansprechpartner, der halt für DACH zuständig ist, wirklich in die Entscheidungsfindung einbringen. Und da hat man in manchen Fondskonstruktionen schon manchmal die Meinung, dass es vielleicht ein bisschen weiter weg ist und dass man vielleicht doch stärker darauf angewiesen ist, dass Leute in London oder in Paris eine ähnliche Meinung haben. Ich glaube, bei Apera haben wir da schon die große Überzeugung, dass da eine Entscheidungsfindung sehr stark auf Augenhöhe stattfindet und dass, wenn die lokalen Partner in Deutschland was gerne machen, dass es dementsprechend auch eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit gibt. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die sind extrem wichtig und speziell so dieses Thema Glaubwürdigkeit und dass man halt eine Meinung, die man zu Beginn bekommt, auch noch in 4 bis 6 Wochen gespiegelt bekommt und dass es dann nicht irgendwelche Themen gibt, die ja vielleicht manchmal an Haaren herbeigezogen sind, die dann irgendwas verhindern. Also ich glaube, das sind so die 2, 3 Themen, die uns am wichtigsten sind und die mir so mit Blick auf Apera am ehesten in den Sinn kommen.
Okay, dann haben wir doch schon über 10 Minuten verfrühstückt und noch nicht einmal über den Markt geredet, aber das hat sich, glaube ich, gelohnt. Thorsten, nichtsdestotrotz, lass uns mal zu den Zahlen kommen. Erstmal ins Q4 2025 gucken. Wie ist das gelaufen?
Also auf europäischer Ebene war es ein gutes Quartal, auch wieder mit mehr Transaktionen als im Vorjahresquartal, 10% drüber. Und insgesamt auch mit einer ordentlichen Aktivität. Ich habe ja immer ein Q4, wo es einfach saisonal mit Blick auf ein Jahresende einfach mehr Deals gibt. Und wir hatten ja auch die Erwartung, dass wir schon mit Blick auf das Jahr 2025 sowohl auf europäischer Ebene wahrscheinlich sogar ein Rekordjahr sehen, was wir gesehen haben, als auch auf deutscher Ebene, dass wir da schon ein gutes Jahr sehen, was die Gesamtzahlen angeht. Und ich glaube, das hat sich alles genauso bewahrheitet. Also in Deutschland sind wir auch so knapp 10-20% über den Zahlen aus dem Q4 2024, was auch zeigt, dass es ein belebtes Q4 war und dass dementsprechend die Aktivität hoch war.
Was heißt das dann fürs Gesamtjahr 25?
Wenn man es auf europäischer Ebene zieht, dann kommen wir insgesamt auf 570 Unitranche-Transaktionen. Da sind nochmal 17% mehr verglichen mit dem Jahr 2024, wo wir 489 Transaktionen hatten. Also damit auch wirklich eine neue Rekordanzahl an Unitranche-Finanzierung in Gesamteuropa. Und wenn wir auf Deutschland gucken, dann sind wir bei 149 Deals. Also wir haben die 150er-Latte nicht ganz gerissen, aber sind damit auf einem extrem hohen Niveau verglichen. Jetzt zum Beispiel mit eigentlich nur 21 und 22, wo wir nochmal so 10 Deals mehr hatten auf Gesamtjahresebene. Und wenn wir es mit dem Vorjahr vergleichen, da hatten wir 131 Transaktionen, da ist es schon nochmal mehr als 10% Anstieg.
Und dann haben wir 57% Debt Funds, wenn ich es richtig gesehen habe, verglichen mit 56 im Vorjahr. Das ist also quasi gleich geblieben. Eva, spiegelt das auch deine Wahrnehmung wider? Also was sind die Fälle, in denen die Banken dann zum Zuge kommen und wann seid ihr eher dran? Und wird sich das grundlegend ändern, wenn ihr jetzt mit eurem Senior Fund in den Markt eintretet?
Ja, ich glaube, grundlegend wird sich das nicht ändern. Also die Banken sind ja nach und nach über die Zeit immer ein bisschen aus dem Markt herausgegangen. Aber jetzt hat sich die letzten Jahre der Share eigentlich ziemlich stabilisiert. Ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass sie im letzten Jahr auch am Anfang des Jahres wieder ein bisschen aktiver waren. Also wir sehen tatsächlich mehr Banken, auch mehr Transaktionen, mehr Konkurrenz von der Seite. Klar, sie können immer gut spielen, wenn der Leverage nicht so hoch ist. Dann haben wir selten eine Chance, vom Pricing, wie gesagt, mitzuhalten, was sich jetzt in Zukunft so ein Stück weit ändern wird. Aber wie Thorsten auch sagt, es kommt in die Nähe. Es wird nicht immer ein 1:1 Match natürlich auch sein. Ja, aber das kommt dann tatsächlich auf die einzelne Transaktion und die einzelne Struktur auch an.
Thorsten, lass uns mal die 149 Transaktionen noch ein bisschen sezieren. Das klingt ja erstmal sehr schön. Du hast gesagt, das drittstärkste Ergebnis ever. Wenn wir uns mal die Struktur angucken, dann haben wir da wirkliche neue Deals, 24%. Nehmen wir nochmal 11% Secondaries dazu und dann bleiben 28% für Add-ons und 37% für Refi-Recaps. Das ist doch nach wie vor ein Inzestmarkt, wenn wir mal genau drauf schauen, oder?
Also ich glaube, die Wahrnehmung, die man aus dem M&A-Geschäft hat, dass es im letzten Jahr doch wieder ein Jahr war, was so ein bisschen unter den Erwartungen ist und dass es wieder ein bisschen schleppend, ein bisschen lahm war, ein bisschen zu wenig M&A-Transaktionen. Ich glaube, das prägt ja unsere Wahrnehmung auch mit Blick auf den Finanzierungsmarkt. Und ich glaube, das zeigt sich eins zu eins in der Zahl, die du gerade gesagt hast, dass einfach die Anzahl neuer Deals und auch von Add-ons einfach limitiert ist und dass wir damit einfach, naja, doch eine hohe Zahl an Transaktionen haben, die sich einfach dadurch trägt, dass Themen, die schon mal finanziert wurden, refinanziert werden oder halt Dividend Recap umgesetzt wird. Und das merken wir aber auch ehrlich gesagt mit Blick auf das eigene Geschäft, aber auch mit Blick darauf, dass es halt Opportunitäten gibt, die sich dadurch halt speisen, dass halt die Terms auch besser werden, mit denen man finanzieren kann.
Das wäre jetzt die Frage an dich, Eva. Ist euch das egal, wie die Struktur der Deals aussieht? Oder würdet ihr mit mehr wirklich primären Neufinanzierungen auch bessere Renditen erzielen können?
Ich würde nicht unbedingt sagen, egal. Also natürlich ist es immer schön, auch eine Mischung an neuen Sachen dabei zu haben, ja, und jetzt nicht nur aus Refinanzierung zu leben. Aber grundsätzlich, wenn es gute Transaktionen sind, warum nicht auch eine Refinanzierung machen? Ja, das ist gar kein Thema. Es kommt wirklich auf die einzelne Transaktion an. Bessere Rendite, ja und nein, normalerweise nicht, weil wenn es ein sehr attraktives Thema ist, dann gibt es auch viel Interesse, normalerweise die Themen zu finanzieren. Das sehen wir auf jeden Fall ganz klar, viel Konkurrenz dann auch. Natürlich gibt es aber auch das ein oder andere Thema oder gerade wenn wir Richtung Dividend Recaps gucken, wo vielleicht nicht jeder gleich drauf springt und wo man natürlich auch dann bilateral vielleicht ein bisschen bessere Renditen noch hinbekommen kann, ja.
Und ich glaube, einen Punkt kann man noch ergänzen. Ich glaube, wenn man sich die Refinanzierung ansieht, ich meine, das ist ja nicht alles, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie ein Unternehmen eins, was jetzt einfach neu finanziert wird und dann geht es so weiter im selben Trott. Das sind ja auch häufig Situationen, und das haben wir genau mit Eva und Apera gemacht, dass Unternehmen teilweise extrem stark wachsen und aus den alten Finanzierungsstrukturen einfach rauswachsen. Dass man einfach sagen kann, klar, man kann mit den jetzigen Partnern vielleicht noch das nächste Add-on machen und vielleicht noch das übernächste so halb finanzieren, aber so richtig passt es nicht mehr, weil einfach das Unternehmen mittlerweile zu groß ist, ja. Und dass man aus solchen Situationen dann rausfinanziert, das würde ich auch so ein bisschen dann anders sehen als jetzt die klassische Refinanzierung, dass der eine den nächsten setzt und de facto sich nicht verändert, weil da haben wir halt schon, und das sind ja so gemischte auch dann wieder Refi- und Add-on-Prozesse, wo es halt schon mittlerweile viel Buy-and-Build-Plattformen gibt, die einfach extrem gewachsen sind.
Eva, Thorsten hat es angesprochen, ihr habt was zusammen gemacht und ihr wart insgesamt im Markt ja doch ziemlich aktiv. Erzähl mal, wie war denn euer eigenes Jahr 2025?
Ja, grundsätzlich war der Blick zurück auf 25 eigentlich positiv. Ja. Wir können uns nicht beschweren. Man sieht es ja auch in den Zahlen. Es haben doch relativ viele Transaktionen am Ende hingehauen. Von daher sind wir sehr, sehr zufrieden, gerade auch in Deutschland, aber auch über Europa hinweg. Ich denke, bei uns hat man schon gesehen, es war ein bisschen mehr Aktivität mit neuen Transaktionen auch, als wahrscheinlich in den 2 Jahren davor. Man sieht es ja auch in den Gesamtzahlen für Europa. Zwar, wie Thorsten sagt, immer noch verhaltener, also diese Welle, die jeder erwartet hat, ist noch immer nicht da, aber so ein bisschen hat sich das verbessert. Von daher sehr zufrieden mit dem Jahr. Wobei man auch sagen muss, als man drin steckte in 2025, hat sich das so ein bisschen anders angefühlt. Ja, also der Blick zurück ist jetzt deutlich positiver. Während des Jahres war es schon kompetitiv. Man muss tatsächlich für jeden Deal auch einfach kämpfen. Ja, es gibt schon viel Geld im Markt und man muss gucken, wo man sich wie positionieren kann. Aber insgesamt ein positives Jahr mit etwas mehr Aktivität wieder als den Jahren davor. Von daher gut gelaufen an sich.
Wie sieht's denn bei euch aus, Thorsten? Alles Deals, über die ihr da berichtet, wo auch ein Debt Advisor involviert war oder welche sind die, an denen ihr Spaß hattet?
Also ich glaube im Endeffekt, vielleicht mal ein Wort von Eva aufgreifend, ist ja dieses Thema Liquidität und Wettbewerb. Ja. Also ich glaube, diese beiden Worte, wenn man die so ein bisschen reflektiert, ich glaube, die repräsentieren das letzte Jahr mit am besten. Und wenn man diese beiden Begriffe im Hinterkopf hat, dann ist, glaube ich, ziemlich kennzeichnend auch für unser Jahr. Also wir hatten wirklich letztes Jahr ein echt gutes Jahr. Wir haben 20 Finanzierungen beraten, erfolgreich in Dach, haben damit auch mit Blick jetzt auf unseren Marktpositionen uns ausgebaut und auch wirklich sehr, sehr stark behauptet. Von daher sind wir super happy, aber das wurde auch halt im Wesentlichen dadurch getragen, dass es einfach viel Liquidität im Markt gibt und dadurch auch einfach gute Konditionen. Ja. Und jetzt kann man in der Marktlage, in der wir gerade sind, wo es doch überschaubar viele M&A-Transaktionen gibt, jetzt keinen neuen Rekord und Höchstwert an Transaktionen erreichen, wenn man jetzt nur Richtung neue Deals guckt. Es gibt einfach jetzt wirklich viele Refinanzierungsopportunitäten und wenn ich halt auch mit Sponsoren darüber sprechen kann, dass Finanzierungen vor 2-3 Jahren gemacht wurden zu Konditionen, die man jetzt doch sehr, sehr leicht auch mit deutlich besseren Konditionen ersetzen kann, dann sind das halt auch neue Dealsituationen und Herausforderungen für uns, denen wir uns extrem gerne stellen. Und das ist so ein bisschen Grundlage unseres Handelns im letzten Jahr gewesen. Da wird es aber auch in diesem Jahr sein, weil einfach die Terms attraktiv sind, speziell bei Debtfonds und damit halt einfach Opportunitäten da sind, neue Finanzierungen zu machen, Dividend Recaps zu machen und ja, einfach ein bisschen zu optimieren auch.
Eva, wenn Thorsten von guten Konditionen spricht, dann bedeutet das ja normalerweise das Gegenteil für euch. Also schwierige Marktbedingungen in 2025?
Ja, das ist ja das, was ich eben angesprochen hatte. Ja, die Konkurrenz ist eindeutig da und gerade natürlich auf den Themen, die so sehr gehypt sind oder sehr durch den Markt getragen werden, sage ich mal, wo einfach sehr viele Player auch drauf gucken. Es gibt aber auch die anderen Situationen. Ne? Es gibt viele bilaterale Sachen, Relationship getrieben, auch Themen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind als jetzt die Plain Vanilla Unitranche Finanzierung in einem sehr kompetitiven Prozess. Von daher muss man da sehr stark differenzieren, weil auch dort kann man noch sehr, sehr spannende Terms auch bekommen und ist für uns auch in dem einen oder anderen Fall sehr positiv ausgegangen. Ja, aber natürlich, wie Thorsten sagt, ist Konkurrenz da. Konkurrenz schläft auch nicht. Dementsprechend ja, die Margen haben sich eher so ein bisschen auch nach unten entwickelt, wobei ich auch sagen muss, nach meinem Gefühl, dass es in 25 eher nur leicht noch nach unten ging. So die Hauptdips haben wir eher so 23, 24 erlebt und jetzt sind wir eher in so einem neuen Normal, würde ich sagen, wo sich ein bisschen stetiger entwickelt, aber auf dem nach wie vor attraktiven Niveau für die Borrower.
Was sich ja auch nochmal nach unten entwickelt hat, war das Zinsniveau. Also der Euribor ist so roundabout 90 Basispunkte im Jahresverlauf nochmal nach unten gegangen. Hat euch das, Eva, erleichtert, die Margen vielleicht doch ein bisschen anzuheben, weil das der Gesamtzinsniveau ja abgesunken ist? Oder hat das nicht geklappt?
Tatsächlich weniger dadurch getrieben gesehen aus meiner persönlichen Sicht, ja, weil es ist ja doch auf einem mittelhohen Niveau jetzt relativ geblieben und dadurch, wie gesagt, dass viel Liquidität im Markt ist, hat das, glaube ich, weniger Impact gehabt, weil der große Dip kam ja davor und es hat sich eigentlich nicht wirklich signifikant wieder nach oben entwickelt vom Margenniveau, muss man sagen.
Hat denn, Thorsten, die niedrigere Zinsbelastung durch das niedrigere Zinsniveau dazu geführt, dass die Borrower wieder ein bisschen aggressiver finanziert haben oder war auch das nicht spürbar?
Eigentlich nicht so richtig. Also ich glaube, wir hatten selten Gespräche darüber geführt, wie denn die Zinsbelastung zukünftig ist und ob wir dadurch, dass 50 Basispunkte weniger sind als vor einer gewissen Zeit, dass wir ein bisschen mehr levern können. Also ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es gab dann halt eher so diese Gesamtbetrachtung Marge plus halt dann Zinsen. Und da ist halt schon dieses Thema, dass halt die Marge, ja, verglichen halt mit vor vielleicht ein, zwei Jahren doch nochmal einen Tick runtergekommen ist. Ich glaube, es gibt Sektoren, da ist es extrem attraktiv geworden. Es gab andere Situationen, wo es von der Marge auch schon im normalen Bereich dann irgendwo verblieben ist. Es ist halt wirklich immer komplett die Frage Angebot und Nachfrage. Und wenn ich halt gegen Ende 5 Leute im Prozess habe, die alle auf Biegen und Brechen einen Deal machen wollen, da weiß man schon, dass es vielleicht noch ein bisschen günstiger werden kann.
Gab es denn Transaktionen, die Finanzinvestoren gern gemacht hätten, wo die Finanzierer aber nicht mitgezogen haben?
Also ich kann mich ehrlich gesagt das aus unserer Perspektive und natürlich auch keine Deals, die wir gemacht haben, ja, nichts erinnern, wo es jetzt irgendwie so gewesen wäre, dass am Ende die fehlende Finanzierung das Zünglein an der Waage war. Also das habe ich jetzt bei uns nicht erlebt. Ganz klar gab es Situationen, die schwieriger zu finanzieren waren. Aber letztlich, und ich glaube, das ist natürlich auch dann so ein Teil der Wahrheit, wir haben mittlerweile ein so großes Finanzierungsumfeld mit so vielen Finanzierungsopportunitäten und Parteien. Und wenn ich allein unsere Debt-Fonds-Liste irgendwo aufmache, klar, da gibt es halt irgendwie die 4, 5 klassischen, die man direkt anruft. Aber die Liste umfasst halt auch nochmal 70, 75 Parteien, die dann irgendwo dahinter kommen, mit denen man auch sprechen kann. Dann gibt es eine Möglichkeit, Richtung Nordic Bond zu gehen. Dann gibt es die Möglichkeit, ganz klar Richtung klassische Banken zu gehen. Von daher, sagen wir es mal so, ich glaube, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo es an der Finanzierung gescheitert ist. Aber ganz klar, ich meine, wenn halt ein paar Parameter, DD-Ergebnisse, Current Trading und so weiter in die falsche Richtung gehen, dann wird nicht zuletzt die Bankfinanzierung schwieriger, aber vielleicht auch das Interesse vom Sponsor, den Deal zu machen, auch geringer.
Das heißt aber, Eva, wenn sich irgendein Eigenkapitalgeber traut, dann findet sich immer auch ein Fremdkapitalgeber, der sich auch traut.
Gut, wir sind nicht immer die sich bei allem trauen, würde ich sagen. Wir trauen uns bei manchen, weil wir dann eher tiefer einsteigen und sagen, wie kann man es noch besser analysieren? Hat jemand anders was nicht verstanden? Wobei an sich sind alle gut informiert normalerweise. Aber ja, es ist teilweise dann auch eine Preisfrage. Es gibt, wie Thorsten sagt, eine große Finanzierungslandschaft und es gilt dann, den richtigen Partner zu finden. Und ich glaube, gerade bei so professionell aufgezogenen Prozessen, wie die jetzt von Julian Loki und Ähnlichen kommen, ist es sowieso selten, dass was nicht funktioniert, weil man natürlich eine ganz gute Ersteinschätzung durch die Teams dort hat. Ja, was wir natürlich schon sehen, dass auch viele kleinere Transaktionen irgendwo kommen, die nicht so professionell sind, wo man sagt, okay, da ist es vielleicht schwieriger, wo wir tatsächlich auch viel absagen. Da scheitert es aber dann auch oft an sowas wie Unterlagen, Erwartungen und ähnlichen Themen. Ja, jetzt weniger so, dass das Asset überhaupt gar nicht finanzierbar wäre.
Ich glaube, das ist ein extrem guter Punkt, ehrlich gesagt. Also ja, also wenn wir in den Markt gehen, und das ist wirklich so, ich meine, im Endeffekt, nichts ist schlimmer für uns als ein Deal, der einfach nicht erfolgreich ist. Also auf der einen Seite hat man Erwartungen geweckt, die man nicht halten konnte. Das ist nie gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man dementsprechend einfach Kapazitäten, Arbeitszeit einfach verschwendet hat, weil für nur Bemühen und keine erfolgreiche Transaktion fließt auch keine Fee. Also von daher, ich glaube, wir sind da auch schon eher, würde ich mal sagen, etwas kritisch, bevor wir loslegen und bevor wir dementsprechend in den Markt gehen. Ja, aber ich glaube auch darüber hinaus, also ich glaube auch ganz generell, also ich meine, man sieht ja auch viele Transaktionen, die gewesen sind, aber aus meiner Sicht scheitern die halt dann häufig an anderen Themen, und die häufigsten Themen, warum scheitert, ist halt wirklich das Thema Kaufpreiserwartung, und anderes Thema ist halt das Thema Current Trading, was halt oft zu Buche schlägt, und das wundert ja auch nicht so wahnsinnig, wenn man in einer gesamtwirtschaftlichen Situation ist von null Wachstum im x-ten Quartal, dass da nicht jedes Unternehmen jetzt irgendwie Current Trading mäßig brillieren kann, ist auch völlig klar.
Kannst du irgendwas zur Strukturierung sagen? Hat es da in 2025 besondere Entwicklungen gegeben? Eher komplexer, eher ein bisschen einfacher geworden?
Ich glaube, was ich interessant finde, ist halt so ein bisschen auf der Bankenseite, dass doch durch gewisse Kooperationen, ich meine bei der Commerzbank die Kooperation, die mit StepStone seit längerem haben, ich glaube, die ist allseits bekannt, aber auch, dass weitere Kooperationen immer so ein bisschen weiter voranschreiten, was ja eigentlich auch so ein Schritt in die Richtung ist, Komplexität zu reduzieren. Also dass man wirklich eher einen Partner hat und dass man auch als Bank vielleicht aus einer Hand dann irgendwo Tickets machen kann von 30, 40, 50 Millionen. Was ich interessant finde mit Blick auf Debtfonds, und Eva hat ja vorhin schon so ein bisschen über das eigene Senior-Produkt gesprochen und berichtet, was eher so in die Richtung geht, dass man eine Standalone-Finanzierung machen möchte. Es gibt aber auch andere Finanzierungsparteien, die vielleicht dann doch stärker so ein Produkt auch mit anbieten, um vielleicht auch in einem klassischen Club irgendwo mit eine Rolle zu nehmen. Dass man zum Beispiel sagt, wir nehmen eine TLC und geben da ein großes Volumen rein. Und dadurch, dass wir halt eine größere Firepower als die Banken haben, die in der A- und der B-Tranche sind, können wir auch Wachstum sehr, sehr stark mitbegleiten. Ich glaube, das sind Sachen, die ich per se interessant finde. Und ich glaube, was halt auch interessant ist, und das macht das Ganze halt in Anführungszeichen noch so ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt nicht nur irgendwie eine Liste, wo 80, 90 Debtfonds draufstehen und dann die Banken, die lokal da sind und dann vielleicht Nordic Bond Player, sondern die meisten Debtfonds haben ja auch unterschiedlichste Strategien. Apera mit Senior Unitranche, andere mit einer Opportunity-Strategie, andere, die dann auch vielleicht wirklich stärker mit so einem Senior-Produkt in Clubs reingehen. Wenn man sich das halt vor Augen hält, muss man halt schon sagen, dass dadurch schon eine gewisse Komplexität da ist, dass man, wenn man Terms abfragt, jetzt gar nicht mal so klassisch sagen kann, das ist ein Debtfonds, da möchte ich eine Unitranche-Indikation, sondern will ich da nicht auch vielleicht eine Senior-Indikation, und was könnte der vielleicht in seinem eigenen Senior-Produkt anbieten? Und das ist so eine Komplexität, die eigentlich ganz spannend ist und die wir auch im letzten Jahr in Transaktionen, wo wir ein Underwriting gemacht haben, auch mitgenutzt haben, dass wir einfach größere Debtfonds auch mit im Paket hatten, die mit reingegangen sind.
Manchmal sind ja auch die Deals in ihren Anforderungen ein bisschen komplexer. Hilft das da, Eva, wenn man selber auch ein bisschen flexibler ist und vielleicht Strukturen anbieten kann, die auf die andere nicht kommen oder die anderen nicht offen stehen?
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, auch wieder sehr differenziert. Ja, es gibt die Transaktionen, die sind sehr standardisiert, da kann man mit solchen Strukturen natürlich nichts gewinnen, aber dann gibt es die anderen Situationen, und das ist dann oft, wo es dann schneller bilateraler wird und tiefere Diskussionen gibt, wo man wirklich was Passendes finden muss. Das heißt, man nimmt noch neben der Unitranche auf der Opco einen Holdco-Pick mit rein, sowas in der Art haben wir gesehen. Das heißt, es ist ein Recap und man nimmt eine bestimmte Cash-Sweep-Komponente mit rein. Also sowohl Doc-Term-Sicherheitskomponenten, wo man sagt, man kann den Deal so umsetzen, aber auch verschiedene Tranchen, auch zum Beispiel Equity-Co-Investments können manchmal sehr interessant sein, können den Unterschied machen in der einen oder anderen Transaktion auf jeden Fall.
Und ich glaube, das Spannende als Ergänzung ist auch so ein bisschen, dass es halt viele Transaktionen gibt, wo man halt so ein bisschen auch dann eher sich mal überlegen muss, was ist wirklich der kleine Kreis an Finanzierern, mit dem man sowas wirklich auch diskutieren kann. Und diskutieren kann meine ich jetzt nicht, dass sie es verstehen, sondern vielmehr, dass sie es aufnehmen, aber auch wirklich selbst umsetzen können und intern auch in die Wege leiten können. Wenn man dann halt mal die Liste durchgeht, dann weiß man ganz genau, dann sollte man halt irgendwie, und das machen wir eh nicht, aber dann sollte man jetzt nicht irgendwie mal aus dem Blauen raus 35 Parteien anhauen, sondern sich wirklich gucken, was sind so die 10, 15 wirklich relevanten. und dann nicht irgendwie nur zu Beginn 2 Minuten drüber sprechen und dann irgendwie ein Memo schicken, sondern wirklich im Detail mal das Thema durchsprechen. Und wenn derjenige dann aus der Situation raus sagt, und das kriege ich nicht hin oder ist nichts, dann ist es auch eine Aussage. Und die ist viel hilfreicher, ehrlich gesagt, als jetzt 4 Wochen Prozess zu gehen, 75 Seiten DD-Bericht irgendwie zu wälzen und am Ende drauf zu kommen, dass das, was man machen möchte, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, ja, so gar nicht geht.
Muss natürlich der Borrower das, was der Finanzierer anbieten kann, auch wertschätzen können. Eva, wir hatten bei der letzten Deal Sourcing ja zu dem Thema auch mal einen Workshop gemacht, wonach suchen eigentlich die Finanzinvestoren ihre Debt Funds aus. War ein Thema, das du dir damals ausgedacht hattest. Wie warst du darauf gekommen? Hast du den Eindruck, dass mitunter die Auswahl ein bisschen kurzsichtig vielleicht ist?
Ich würde gar nicht sagen kurzsichtig. Ich glaube, es hat sich aber in den letzten Jahren da einiges verändert. Oder zumindest ist es das, was ich so wahrnehme. Ja. Und hier muss man auch ganz klar so ein bisschen trennen. Was mir eben auffällt, ist, dass so im täglichen Deal-Gefecht, ja, wenn man den Deal umsetzen möchte, sind viele Faktoren halt, die überwiegen oder die sehr stark beachtet werden, während andere vielleicht Soft-Factors so ein bisschen unter den Tisch fallen manchmal, obwohl die im Zweifel auch wichtig sein können. Ja. Da ist sowas zu nennen wie, kann jemand mein Bild länger begleiten? Ist das Kapital da? Ist die Plattform etabliert? Oder es gab einige neue Player, die auch wieder vom Markt verschwunden sind, wo es dann eben Themen gibt, wie kann was weiterfinanziert werden. Aber auch klar, wenn man die Deal macht, ist es seltener die Idee, dass es irgendwann mal nicht so gut läuft wie gedacht, aber nicht jeder Management Case trifft ein. Also habe ich dann vielleicht auch einen Partner, der partnerschaftlich ist, Ideen einbringt, vielleicht auch zusätzliches Kapital einbringt, wenn es mal nicht so läuft, wie eigentlich gedacht wurde. Ja, und das sind so Faktoren, die eine Zeit lang überhaupt nicht relevant waren. Ich glaube, das sind auch die verschiedenen Private Equity Häuser sehr verschieden, wie sie es angehen, aber wo wir jetzt inzwischen mehr Fragen bekommen, so gibt es wirklich das Kapital, um dann die Add-ons zu machen oder wie ist es? Habt ihr eine Referenz, wo es mal schlecht gelaufen ist? Und da muss ich sagen, das hat sich geändert. Was mich trotzdem immer wieder mal erstaunt, ist, dass immer noch auf die letzten 25 Bips hier und da optimiert wird, wo ich mir denke, eigentlich treibt das nicht unbedingt den Equity Return und andere Faktoren werden so ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, aber natürlich ist auch verständlich. Also ich persönlich würde natürlich auch versuchen, die bestmögliche Finanzierung zu bekommen. Wir kriegen ja alle auch nichts geschenkt, von daher total verstanden. Aber ich glaube, es ist immer eine Abwägung der verschiedenen Faktoren. Und ich weiß nicht, wie Thorsten es sieht, aber ich glaube, es wird jetzt mehr abgewogen als vielleicht noch vor 2, 3, 4 Jahren.
Ja, ich wüsste von Thorsten auch noch gerne, ist das nicht eigentlich seine Aufgabe, diese ganzen Fragen zu stellen und sollten die nicht vom Finanzinvestor kommen müssen? Frage 1, Frage 2, was ist denn eure Aufgabe in dem Prozess? Ist dieser Preispunkt tatsächlich das Wesentliche, woran ihr dann auch gemessen werdet? Oder ist es nicht doch die Gesamtgemengelage der Vereinbarung?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, alle Punkte, die Eva gesagt hat, sind alle komplett richtig. Also ich glaube, das sind alles auch die Punkte, wo wir uns bei jeder Transaktion, das klingt jetzt ein bisschen, wahrscheinlich sollte es jeder machen, aber wir machen es wirklich die Frage stellen, ist das der richtige Partner für die Zukunft mit Blick auf Bein Bild? Ist es der richtige Partner mit Blick auf Gespräche? Ist es auch der wirkliche Counterpart, der selbst entscheiden kann und den man auch mal morgens anrufen kann mit einer Idee und dann auf einer sinnvollen Basis das diskutieren kann? Naja, und genau die Frage, was passiert eigentlich, wenn es mal nicht so gut läuft? Hat man dann irgendwie im Club irgendwie 5 Leute hier am Tisch sitzen, die man noch nie gesehen hat, oder sind es halt dann unverändert die gleichen? Das sind 100% die Punkte, die wir wirklich in solchen Übersichten nicht reflektieren können, aber die wir in solchen Gesprächen mit Sponsoren, wenn es dann irgendwie 7, 8 Indikationen gibt, auf der Tonspur zum Besten geben, weil die Zahlen und jetzt, was hier in diesen Spalten drin steht, das kann jeder lesen. Und ehrlich gesagt, da kann auch jeder vielleicht noch einen besseren Vergleich machen als ich jetzt auf Excel. Aber diese Erfahrung, dass man halt sagen kann, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Es hat in der Regeltransaktion ganz selten Überraschungseffekte gegeben und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwo ein bisschen unbezahlbar. Und ja, es ist genau unser Job, genau das mit auf den Weg zu geben, weil ich glaube halt, wenn ich jetzt ehrlich bin und ich glaube, na gut, mit Blick jetzt auf den Pricing, ja, es ist wichtig und es hat auch eine gewisse Rolle, aber ich sehe das komplett genauso. Wenn ich Buy and Build machen will, dann ist für mich 1000-mal wichtiger, wie ist eine Permitted Acquisition Language, ja, und auf welches Niveau kann ich levern und gibt es vielleicht ein anderes Niveau, wenn ich eine gewisse EBITDA-Schwelle durchschritten habe, auf das ich hochlevern kann. Damit habe ich aus meiner Sicht viel, viel bessere Möglichkeiten, die Finanzierung richtig zu nutzen, als wenn ich jetzt die letzten 25 Basispunkte irgendwo rauspresse und jemandem die Rendite reduziere, aber vielleicht in qualitativen Punkten einen Tick schlechter aufgestellt bin. Und ja, man versucht es dann immer so ein bisschen auch an den Zahlen zu optimieren, weil auch relativ schnell ausgerechnet hat, wie dann der Preisunterschied ist. Aber ich sehe es genauso. Ich glaube, es gibt viele andere Faktoren, die viel wichtiger sind. Auch so im Covenant-Setting oder automatischen Covenant-Reset, dass man sowas mit drin hat und leben kann. Und das ist, um Bastian deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist genau unsere Aufgabe. Und der versuchen wir eigentlich in jedem Deal genauso gerecht zu werden, dass man dann nicht jemanden auswählt, wo man dann 2 Jahre später beim Meeting in München dann ein böses Gespräch drüber hat, wie man bloß hat in die Richtung gehen können. Also in München jetzt mit Blick auf Finanzinvestor, wie man bloß hat sich für den entscheiden können. Also genau die Sachen reflektieren, dass man da später nicht sich falsch entschieden hat.
Eva, wenn ich Thorsten richtig verstanden habe, dann sagt er, die Finanzinvestoren profitieren davon, dass er und sein Team sehr langjährige Erfahrungen mit sehr vielen Spielern haben und deswegen sagen kann, wer verlässlich ist und wer nicht. Wie sieht's denn auf der Einzelbeziehungsebene aus? Sind Private Equity Häuser treu und sagen, wenn wir 2 gute Erfahrungen gemacht haben, dann machen wir auch den 3. und den 4. Deal mit der Eva von Apera? Oder ist es eher so, dass man sagt, nee, also eigentlich ist für mich auch wichtig, dass ich ein bisschen diversifiziere, dass ich auch unterschiedliche Häuser habe mit unterschiedlichen Hintergründen?
Ja, grundsätzlich beides. Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze, wie die einzelnen Häuser da aufgestellt sind. Aber eigentlich, was unsere Erfahrung ist, wenn man zusammen eine gute Erfahrung gemacht hat, dann bekommt man auch eher wieder die Intro für den nächsten Deal und macht das auch gern wieder zusammen. Ich glaube, es ist eigentlich niemand so, dass er sagt, ich fokussiere mich auf einen einzelnen Finanzierer. Würde ich auch nicht machen persönlich. Ja, also 2, 3 sollten es immer mindestens sein und sind es, glaube ich, auch. Und ist ja auch situationsgetrieben. Ja, also jetzt auch ein Apera kann nicht für jede Situation der richtige Finanzierer sein. Manchmal ist dann doch der Bankclub das Bessere, wie wir jetzt mit Thorsten besprochen haben. Manchmal ist es vielleicht was anderes, was komplexer ist oder ein Asset-Backed Financing. Das bedeutet, man hat so auch normalerweise eh eine natürliche Diversifikation in den Finanzierern. Aber ja, da, wo man sich gut versteht und gute Erfahrungen gemeinsam gemacht hat, folgt öfter auch mal die 2. und die 3. Transaktion, ja.
Ich glaube, speziell in Situationen, wo es irgendwo um eine hohe Vertraulichkeit geht, dass man sagt, ich möchte gar nicht den ganzen Markt ansprechen, ich möchte mit einem kleinen Kreis mich austauschen und am liebsten dann auch über einen Finanzierungsberater, am allerliebsten über uns, ja. Dann ist es natürlich dann auch eine ganz andere Beziehung, wenn ich sagen kann, wir haben schon was gemeinsam gemacht und wir sprechen drüber und da gibt es eine Vertrauensbeziehung. Als wenn ich jetzt, naja, über eine vertrauliche Geschichte mit jemandem spreche, wo ich einfach noch keinen jetzt irgendwie Deal im Portfolio habe und vielleicht auch nicht so den Zugang habe. Und ich glaube, das ist nochmal so ein spezieller Zugang, der dadurch erleichtert wird. Ja, und wie Eva sagt, ich glaube, das ist wirklich komplett beides. Also ich glaube, man sollte sich nicht zu stark fokussieren, weil ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt mit allen Deals auf einen fokussiert, dann ist es immer wahnsinnig schwierig, wenn man für den nächsten Deal anspricht und dann die Rückfrage erhält, warum machst du es nicht wieder mit dem? Und darauf dann eigentlich keine richtige Antwort geben kann. Und dementsprechend aber auch nicht zu breit, weil ich glaube, diese Vertrauensbeziehung, wie es Eva erwähnt hat, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und die hat man ja auch im Markt. Und dementsprechend gibt es ja auch so Konstellationen, wo einfach Sponsoren mehr mit manchen Finanzieren arbeiten als mit anderen.
Lass uns noch mal ein bisschen auf das Jahr 2025 und auch auf den aktuellen Markt gucken. Thorsten, wir haben jetzt noch gar nicht über die Branchen gesprochen, in denen 2025 finanziert wurde. Was für mich auffällig war, ist, dass der Bereich Software Technology ganz ordentlich runtergerauscht ist, von 32 auf 20%. Wir haben jetzt ja gerade in den vergangenen Wochen auch da einige Kapriolen am Aktienmarkt gesehen, wo es kräftig nach unten ging wegen Angst vor KI-Einflüssen. Und ich habe zumindest gehört, dass sich das auch auf den privaten Finanzierungsmärkten durchaus ausgewirkt hat. Wie ist da dein aktueller Blick?
Also ich glaube, diese Zahl aus dem letzten Jahr, die haben wir auch gesehen, dass es irgendwie von 10-12% runtergegangen ist und im Gegenzug gegen Business Service, glaube ich, um 12-13% hoch. Ich glaube, daraus würde ich jetzt gar nicht so viel ableiten. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen ein Thema, wie viele Deals gibt es halt wirklich im Markt, die man jetzt kaufen kann. Und bei Software-Transaktionen hat es, glaube ich, nur so 2, 3 andere Parameter. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es mit Blick auf den Dealflow dadurch auch bestimmt, dass es einfach längere Halteperioden teilweise gibt, dadurch, dass verstärkt bei einem Bild gemacht wird und einfach nicht direkt nach 2, 3 Jahren an den nächsten verkauft wird, sondern dann schon guckt, dass man auf einer richtigen Welle reiten kann und dann zu einer hohen Bewertung auch wieder verkaufen kann. Ich glaube, das ist so fürs letzte Jahr aus meiner Sicht eher die Erklärung gewesen, weil die Sachen, die gewesen sind und wo man so ein bisschen auch mitbekommt, wie die gemacht wurden oder auch aus dem eigenen Transaktionsschatz so ein bisschen wühlen kann vom letzten Jahr. Und wir hatten auch im letzten Jahr einiges im Softwarebereich gemacht. Da muss man sagen, die Sachen im letzten Jahr, die wir gemacht haben, die sind extremst gut gelaufen. Ja, also auf der Finanzierungsseite mit Blick jetzt auf Terms und Sonstiges, also die Competition und auch das Interesse hier, Finanzierung zu begleiten, das war extrem hoch im letzten Jahr. Von daher also weniger jetzt irgendwie im letzten Jahr ein Vorbote, dass man irgendwie vorsichtiger war und dementsprechend weniger gewesen ist. Das sehe ich gar nicht und das ist eher jetzt wahrscheinlich verzerrt dadurch, dass es einfach weniger Dealflow gegeben hat. Aber die Terms in den einzelnen Deals, die gemacht wurden, Zinsen und Fees und so weiter, das ist höchst attraktiv gewesen.
Vorbote ist ein gutes Stichwort, Eva. Ihr seid nicht börsennotiert mit eurer Apera, aber einige amerikanische Häuser sind das. Und was wir da gesehen haben, ist, dass da die Kurse ganz ordentlich abgeschmiert sind zum Teil. Also für europäische Anleger mal noch mehr, da ist der Dollar-Effekt dabei, aber auch tatsächlich die Kurse selber sind ordentlich in den Keller gerauscht, gerade bei ein, zwei Häusern, die stark auch im Bereich Software engagiert sind. Was ist das? Ist das ein Vorbote oder ist das eine Ausnahme in einem eigentlich immer noch stabilen Markt? Was ist deine Einschätzung?
Ja, es ist ein bisschen immer Auswirkung der Börse, ja, dass man Hypes in die eine und auch in die andere Richtung hat. Ich bin da immer kein ganz so großer Fan von, weil natürlich hat man das ganze AI-KI-Thema, was einen großen Impact hat. Aber ich glaube auch persönlich nicht, dass deswegen jetzt, wie Thorsten auch sagt, jedes Software-Business schlecht ist. Ja. Und ich sag mal, in unserem jetzt kleineren Lower-Mid-Market gerade gesehen, da gibt es so viele Player, die wirklich sehr, sehr gut sind, dass diese Panik, die da jetzt temporär mal entstanden ist, sich, glaube ich, nicht so sehr auf unser Geschäft für den Moment auswirkt und jetzt auch nicht jedes Business-Model komplett zerstören wird. Ja, deswegen, man muss das immer so ein bisschen differenziert sehen. Ich glaube natürlich, dass grundsätzlich inzwischen so eine Sorge sich breit macht, wie sind die Portfolien der verschiedenen Debtfonds auch aufgestellt. Ja, man sieht ja immer wieder die einen, die andere Schlüsselübernahme, aber ich glaube, das gehört auch natürlich zum Markt irgendwo dazu, dass das ab und an passiert. Der Anstieg, den viele aber ja erwartet haben oder diese Welle, was jetzt irgendeine Panik rechtfertigen würde, haben wir bisher aber noch überhaupt nicht gesehen. Ja, also von daher glaube ich, ist es wieder ein bisschen negativer Hype gerade, aber jetzt nichts, was mich jetzt dazu bringen würde, jetzt hier in Europa in Panik auszubrechen im Moment.
Okay, also das heißt nicht nur, wir haben die Welle bisher nicht gesehen, sondern deine Aussage ist, wir werden sie vermutlich auch nicht sehen.
Also ich persönlich erwarte jetzt keine größere Welle und ich hoffe, das geht allen anderen auch so, ja.
Mhm. Thorsten, du weißt ganz gut, womit Holy & Loki in Europa die Portfolios der Debtfonds vollgefüllt hat. Ist da was zu erwarten, was uns negativ überraschen wird?
Sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, viele von den Themen, die gemacht wurden, das sind ja alles auf einer soliden Grundlage. Und insbesondere, ich meine, wenn man das Thema Software nochmal zuletzt schneidet, jetzt so ein bisschen, ich glaube, im Endeffekt, das ist wie Eva sagt, ich glaube, das ist irgendwo jetzt eine Entwicklung, das ist eine gewisse Nervosität, die sich da Anfang Februar irgendwo Bahn gebrochen hat. Nur jetzt muss man auch sagen, ich glaube, fast zeitgleich ist Gold irgendwie und Silber oder generell Edelmetalle über von Freitag bis Montag in den Keller gerauscht, was auch keiner erklären konnte und was dann sukzessive in der Folge dann wieder dementsprechend an Boden gewonnen hat. Also ich glaube halt, insgesamt sind die Märkte gerade extrem nervös, ja, und extrem binär. Ja. Und jetzt muss man sagen, das Ganze halt dann auch mit einer gewissen Liquidität unterstützt, dass man trotzdem Deals machen muss, ist halt so eine Mischung, wo man gucken muss, wie es am besten sich entwickelt. Und von daher, ich sehe jetzt weder, dass da jetzt irgendwo eine negative Rolle auf irgendwen zukommt, noch sehe ich da jetzt irgendwo, dass dieses Jahr jetzt irgendwo von den Konditionen deutliche Veränderungen irgendwie zu erkennen sind. Also auch die Transaktionen, die jetzt begleiten, also da sehe ich jetzt auch null oder kaum Veränderungen verglichen mit dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, auch wenn es zum Beispiel Transaktionen im Softwarebereich sind, ist es auch relativ unverändert. Vielleicht gibt es einen oder anderen, der vielleicht da so ein bisschen kritischer drauf guckt. Aber ehrlich gesagt, ich meine, wenn wir letztes Jahr für eine Softwaretransaktion 30 Leute angesprochen haben, da haben wir gefühlt 35 Termsheets geschickt bekommen. Naja, wenn wir jetzt von 30, die wir ansprechen, 25 Termsheets bekommen, dann ist immer noch völlig ausreichend.
Okay, dann lass uns doch noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir gerne ein bisschen mehr neue Deals haben möchten. Thorsten, du hast deine M&A-Kollegen im selben Gebäude sitzen. Wenn ich meine Gespräche mal Revue passieren lasse aus den vergangenen Wochen, dann ist das passiert, was eigentlich immer passiert zu Jahresanfang. Die zeigen sich einigermaßen optimistisch, die M&A-Berater. Im letzten Jahr war das dann schlagartig vorbei, als Trump begann, sein Unwesen zu treiben. In diesem Jahr ist das noch nicht vorbei, oder? Also haben wir, was ist dein Eindruck, tatsächlich berechtigte Aussicht, dass sich der Markt wirklich nachhaltig belebt?
Also ich habe da einen gewissen Optimismus. Also ich sehe ja keine Rolle auf uns zurollen von Transaktionen, die jetzt nachgeholt werden müssen. Dem ist nicht so. Aber wenn ich jetzt vergleiche, unsere Aktivität jetzt per Q1, das ist schon extrem hoch auch verglichen mit Vorjahren. Und das ist jetzt nicht nur dadurch gespeist, dass wir irgendwelche Refinanzierungen machen und da versuchen, irgendwelche Finanzierungen zu optimieren und noch besser zu machen, sondern das sind schon auch wirklich viele neue Transaktionen, die in den Markt kommen. Also von daher, ich bin eigentlich, war ich auch im letzten Jahr und so wird es auch dieses Jahr sein und als unverbesserlicher Optimist auch für dieses Jahr dementsprechend einigermaßen erwartungsfroh, dass wir auf einem höheren Niveau unterwegs sind. Naja, wir wissen aber nie, was im politischen Umfeld passiert und wie die Rahmenbedingungen sich dann vielleicht doch wieder schlagartig ändern. Aber so per se ist zurzeit, glaube ich, man hat sich so ein bisschen an die Verrücktheiten des Umfeldes gewöhnt und dementsprechend werden Transaktionen umgesetzt. Aber ich sehe jetzt auch vor dem Hintergrund eigentlich ein ganz gutes Jahr auf uns zukommen.
Da der Markt so ist, wie er ist, werden wir wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von Secondaries und Tertiaries und was weiß ich was sehen. Eva, das ist für euch ja grundsätzlich ein interessantes Geschäftsfeld. Kommen da jetzt wirklich maßgeblich mehr auf den Markt? Werden die Private Equity Häuser ihre Portfoliounternehmen, die ja zum Teil längst überfällig sind, wenn man mal ehrlich ist, werden die jetzt endlich mal in den Markt gegeben?
Ja, also ich würde sagen, so educated guess ist bei mir, dass es schon einen leicht positiven Trend gibt, ja, weil es wurden auch in den letzten 2-3 Jahren immer wieder Sachen vorbereitet und dann doch nicht gelauncht. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, dann ist jetzt doch das ein oder andere Thema, was auch wirklich an den Markt kommt. Das ist noch nicht, wie Thorsten sagt, die Riesenwelle, und ich glaube persönlich, dass die Welle auch nicht kommen wird, aber hoffentlich so ein stetiger Anstieg an Sachen, die dann doch mal geexitet werden jetzt über die Zeit. Ich glaube, wie Thorsten auch sagt, das Trading hat sich teilweise ein bisschen stabilisiert. Man hat sich so an das New Normal gewöhnt. Die Zinsen sind halbwegs stabil. Also es kommen jetzt alle so gut damit klar, dass man die Unsicherheit so ein bisschen besser einschätzen kann oder schrägstrich sich mehr daran gewöhnt hat. Ja, und deswegen glaube ich, es ein positiveres Umfeld ist, auch den einen oder anderen Exit anzustoßen.
Was wir im Moment auch sehen, ist, dass sich nicht nur viele Private Equity Häuser im Fundraising schwer tun, sondern auch die Debt Funds. Es gibt eine Ausnahme, das sind die ganz großen Häuser. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was bedeutet das denn für den Markt? Thorsten, vielleicht hast du da eine Einschätzung. Eigentlich sehen wir ja, wenn die Funds größer werden, dann werden auch die Losgrößen, in die sie investieren, immer größer. Das ist jetzt sicher nicht ganz in unserem Sinne, den wir uns den Small und jetzt in diesem Fall vor allem den Mid-Cap-Markt angucken. Also wie, in was für eine Welt laufen wir da rein? Laufen wir in eine rein, wo alle nur noch Large Cap machen wollen, oder werden diese Riesenfunds dann plötzlich 25 verschiedene Pockets haben und damit auch den kleinen und mittelgroßen Bereich abdecken? Oder gibt es doch ganz viele Nischen für die kleineren Spieler?
Also ich glaube, die Krux ist so ein bisschen, dass ja insbesondere in DACH, aber auch in anderen Jurisdiktionen so diese ganz großen Transaktionen ja auch eher rar gesät sind. Ja, es gibt sie, und dementsprechend gibt es auch Player, die dementsprechend auch wirklich große Tickets rausreichen können. Aber so tendenziell, und das ist speziell jetzt in DACH der Fall, spielt ja doch die Musik eher so im Mid-Cap-Bereich, und wenn es dann auch ein bisschen kleiner wird. Also ich denke, so Transaktionsgröße so bis 10, 15 Millionen EBITDA, da haben wir doch wirklich letztes Jahr sehr, sehr viel gesehen. Von daher sehe ich eher so ein bisschen den Effekt, dass manche von den größeren Funds eher so ein bisschen den Fokus jetzt auch dadurch bedingt, dass es einfach weniger Transaktionen im größeren Bereich gibt, eher nach unten richten, um zu gucken, dass man vielleicht, wenn man früher eher so 20 bis 25 EBITDA als Minimum hatte, auch mal was Kleineres macht, was dann dementsprechend wachsen kann und dann in den Spot reinwächst. Also ich wäre da so ein bisschen eher pessimistisch, ob jetzt wirklich diese Last Large Cap Transaktionen möglich sind, und würde eher vermuten, dass es dann eher eine stärkere Fokussierung auf größere Mittelstandsunternehmen gibt, die dementsprechend noch weitere Möglichkeiten haben, sich neu zu finanzieren.
Aber für euch, Eva, eigentlich keine gute Nachricht, oder? Wenn da die Riesenfunds jetzt ihr ganzes Geld in Mid-Cap-Transaktionen unterbringen müssen, dann wird der Wettbewerb ja noch intensiver, oder?
Klar, das sehen wir immer wieder, aber jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr oder diesem Jahr, sondern das hat es immer wieder gegeben, dass die Large-Cap-Funds natürlich in unseren Markt reintappen, wenn im Upper-Market weniger los ist. Ich glaube, damit müssen wir ein Stück weit leben. Natürlich ist es für uns nicht immer ganz einfach, weil einfach die Lower-Mid-Market-Terms so ein bisschen anders sind als die Large-Cap-Terms. Das muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so, dass eben dieser Mid-Market auch einfach so groß ist, dass normalerweise genügend Transaktionen für alle da sind. Ja, also es ist eine Frage der Auswahl und der Verteilung der Transaktionen. Und klar, was die Großen können, können wir natürlich auch ein Stück weit. Und wie Thorsten ja auch eingangs gesagt hat, ab und zu mal auf dann ein kleineres Thema, was für uns am unteren Ende ist, zu gucken. Das heißt, so verschiebt sich die Verteilung hier und da immer mal ein bisschen. Aber das kann sich auch von Quartal zu Quartal teilweise sehr stark ändern. Das heißt, wir lassen uns normalerweise nicht komplett aus der Ruhe bringen, wenn sowas mal passiert, sondern warten ab und versuchen dann, die Transaktionen über unsere Relationships zu finden, anstatt dann in jedem großen Prozess mitzulaufen, wo jetzt der ganze Markt angesprochen wird.
Ja, das klingt doch sehr vernünftig. Thorsten, du hattest eben schon ein halbwegs positives Fazit für 26 gezogen. Haben wir Stand heute gute Aussichten, dass wir vielleicht dann wirklich nicht nur das drittstärkste Jahr besprechen, sondern ein neues Rekordjahr?
Davon gehe ich aus. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch die Zahlen aus letzten Jahr gesehen habe und auch den Abstand zu den Rekordwerten 21, 22 sehe, der Abstand ist wirklich überschaubar. Und dann auch Revue passieren lassen, wie letztes Jahr gelaufen ist und welche doch Unwägbarkeiten zwischendurch immer auf dem Weg waren, ja, wo man dann doch Probleme hatte mit Blick auf eine Transaktionsumsetzung, wo viele Themen einfach auch geparkt wurden. Da würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass mit Blick auf ein doch ansteigendes Momentum und dementsprechend auch eine weiter anhaltende Finanzierungsbereitschaft wir per 2026 hoffentlich, so wie es in Europa eh schon der Fall ist, auch in Deutschland einen Rekordjahr sehen.
Auch für euch, Eva, optimistisch für 26 wird es ein gutes Jahr Ende Dezember gewesen sein.
Ja, ich bin ähnlich optimistisch. Ich denke, dass der Knoten, der angefangen hat, sich zu lösen in 25, hoffentlich in 26 so ein bisschen weiter aufgeht noch. Wir sehen es auch, wie Thorsten auch gesagt hat, können wir bestätigen, der Januar war extrem ruhig, aber jetzt ab Februar enorm viel reingekommen an Transaktionen, viel mehr als in den Quartalen, in den ersten Quartalen in den letzten Jahren. Ja, das heißt, da durchaus optimistisch und auch spannende Transaktionen. Ja, jetzt nicht nur Sachen, wo man sagt, die sind unfinanzierbar oder werden wahrscheinlich nicht über die Ziellinie gehen, sondern wo wirklich auch viel Interesse von PI-Seite ist. Von daher auf jeden Fall auch optimistisch für dieses Jahr.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also genau wissen wir es nicht, ob es ein gutes Jahr wird. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Jahr. Da können wir, glaube ich, alle sicher sein. Und sicher können wir auch sein, dass wir darüber weiterhin im Vierteljahrestakt berichten. Wir sind damit am Ende, haben ja auch 50 Minuten geplaudert. Ich glaube, das war aber für alle sehr, sehr spannend. Vielen Dank, sage ich euch beiden, Eva und Thorsten, für eure Einschätzung. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com